hoffe, die Leute sind jetzt nicht weggelaufen, aber jetzt kommt alle mal wieder. Es ist nämlich ein ganz interessanter Vortrag hier vom Herrn Luca. Der ist also in letzter Minute noch eingesprungen, weil er uns wichtige Dinge zu sagen hat, nicht wahr, zum Thema semantische Suchtechnologien, Data Mining und Data Management. Und zwar bei Avantgarde Labs werden derartige Suchtechnologien im Open Source Umfeld entwickelt und auch vorangetrieben. Und wenn mich also so Big Data Dinge angucke, und ich meine, vor einem Jahr haben wir hier vom IBM die Jeopardy Winning Maschine, genannt Watson, vorgestellt. Das war natürlich ein ganz dickes Ding, aber das, was hier die Avantgarde Labs machen, geht also in eine interessante, zukunftsorientierte Richtung. Nicht wahr? Wie kann ich denn aus dem Datengruscht, der da überall herumfließt im Computer, semantischen Inhalt herauskristallisieren und für mich nutzbar machen? So habe ich das einfach mal aus unserem Gespräch, und ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema hier im Sinne unserer Open Minds Economy, und ich freue mich, dass ich Herrn Luca hier das Wort erteilen kann.
Okay. Vielen Dank, Herr Strassmeier, für die freundliche Begrüßung. Kann mich jeder hören? Ja? Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Sie verstehen mich nicht? Jetzt. Okay. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Ich möchte Ihnen heute ein Gemeinschaftsprojekt vorstellen, was wir mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden gemeinsam entwickelt haben. Wir werden kurz hinter die Fassaden von semantischen Technologien schauen. Welche Herausforderungen hat man grundsätzlich in diesem Bereich? Welche muss man lösen? Im Anschluss daran werden wir auch nochmal auf den Mehrwert eingehen. Also wo semantische Technologien heute sinnvoll genutzt werden können, gerade dann im Bibliotheksumfeld. Ja, und am Ende hoffe ich, dass ich Ihnen noch eine kleine Live-Demonstration zeigen kann, wie diese semantische Suche jetzt aktuell funktioniert. Ja, vielleicht nochmal zu meiner Person. Mein Name ist Sandy Luca. Ich bin Mitbegründer von Avantgarde Labs und arbeite dort vornehmlich als Statistiker und Datenintegrator. Okay. Wenn man heute Suchanwendungen sieht, dann sieht man meistens nur diesen Suchschlitz. Ja, der User trägt dort seine Phrase ein, seine Terms oder ein paar Wörter hintereinander. Ja, die Herausforderung besteht jetzt halt an der Stelle für den Computer zu verstehen, was könnte denn der User meinen. Ja, also ein User kommt meistens mit einem gewissen Kontext an so ein Terminal und gibt seine Informationen ein. Also wir zum Beispiel, ein Wissenschaftler, ein Biologe hat eine andere Vorstellung zu einem bestimmten Thema, als wenn er sich auf Arbeit befindet, als wenn er sich in der Freizeit befindet. Was ich damit meine, kommen wir gleich dazu. Zweites großes Thema bei diesen Suchanfragen ist die Mehrdeutigkeit von Begriffen. Das heißt, the bad kann einiges bedeuten. Sie haben wahrscheinlich jetzt hier das für sich so übersetzt, je nach Vorwissen, die Fledermaus oder manche denken vielleicht an Cricketschläger und der andere denkt vielleicht an Batman. Aber es gibt auch zum Beispiel ein E-Mail-Programm aus dem Bereich. So, Mehrdeutigkeit für Computer verständlich zu machen, ganz großes Thema. Dritte Herausforderung, Spracherkennung. Gibt es zwar auch Werkzeuge, aber die reine Spracherkennung nur aufgrund von statistisch-linguistischen Verfahren zu ermitteln, ist teilweise noch funktioniert schon ganz gut, aber wir haben dann einen anderen Ansatz uns überlegt, auf den ich Ihnen dann vorstellen möchte. Ja, und der dritte Punkt ist die Wissensdomäne, in der sich der User befindet. Also wenn er seine Suchanfrage angibt, weiß man nicht so als Computer, welche Informationen zur Verfügung gestellt werden soll. Und darum geht es jetzt. Wie kann ich dem User aus den bestehenden Informationen optimal zu seiner Suchanfrage die Informationen zur Verfügung stellen? Stellen Sie sich vor, also was wäre, wenn wir zu diesen Konzepten, mit denen der User erstmal die Suche bedient, diese Konzepte ihm zur Verfügung stellen würden? Also wir haben die Möglichkeit, hätten die Möglichkeit, einer Fledermaus zuzuordnen, dass es ein Lebewesen ist und dass dieses Lebewesen in die Naturwissenschaft gehört. Wenn wir zum Beispiel uns Batman anschauen und wir würden dort die semantische Schicht rüberlegen, ja, okay, das gehört zu Medien und Kultur und genauso machen wir das dann eben für den Schläger und für das E-Mail-Programm. Dann hätten wir eine semantische Schicht, in der grundsätzlich der User sich navigieren könnte, wenn man es halt in einer Webanwendung richtig abbildet. Und wir hätten den Vorteil, dass die Unterscheidung der Sprache zu dem jeweiligen Konzept auch noch möglich wäre. So. Wenn wir das haben und der User, also unabhängig von wenn er eine Suchanfrage eingibt, nach seinem Bedürfnis nach die Suchergebnisse zusammenstellen kann, also zusammenklicken kann, lösen wir einerseits das Problem der Mehrdeutigkeit, weil der User macht das ja selber. Wir lösen das Problem der Kontextabhängigkeit, also er sagt halt, okay, ich bin jetzt in der Freizeit, suche ich halt im Sport, und wir haben auch gleichzeitig dieses Sprachproblem gelöst. So, jetzt ist halt die Frage, wie kann man halt so eine semantische Schicht, wo kriegt man die her, wie kann man die aufbauen? Aus der Computerlinguistik gibt es dort Verfahren, die auf Basis von Worthäufigkeiten über Dokumente und Dokumentenkorpora sogenannte Topics extrahieren, also latentische semantische Analyse ist dort der Begriff. Aber wenn man sich vorstellt, jetzt mal in Bezug auf eine Bibliothek, da ist das komplette Weltwissen an der Stelle gespeichert. Wie soll man dieses Weltwissen mit solcher Topic Identification halt anreichern, wenn man später noch manuell die Topics selber benennen muss? Also das funktioniert nicht. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, warum nutzen wir nicht das größte Informationsnetzwerk, was es auf der Welt gibt, die Wikipedia. Wird von menschlicher Intelligenz gepflegt, wird jeden Tag erweitert, es kommen jeden Tag neue Artikel dazu, die Verlinkung zwischen den einzelnen Wissensgebieten steigt jeden Tag, und der wichtigste Faktor ist eben, dass die menschliche Intelligenz diese Enzyklopädie aufbaut. So. Das heißt, unsere Aufgabe war es jetzt, im ersten Schritt die Wikipedia uns zu erschließen. Das sind semi-strukturierte Daten. Wir haben einerseits Infoboxen, die kennen Sie vielleicht auch. Diese Infoboxen sind relativ gut strukturiert, die kann man halt auch gut verarbeiten. Aber was ist dann halt mit dem Text? Wenn man dort zum Beispiel an bestimmten Stellen des Textens nach Informationen sucht und daraus Metriken generieren will, die man später halt braucht, ist dann schon eine Intelligenz notwendig. Hinzu kommt, dass eben ein relativ großes Datenvolumen verarbeitet werden muss. Also wir haben auf der Folie vorher gesehen, dort sind auch ungefähr 80 Gigabyte für die englische und deutsche Wikipedia, die man dort verarbeitet. Dementsprechend braucht man dort auch eine gewisse Infrastruktur, eine Big Data Infrastruktur, um das zu verarbeiten. Gut, ja, also Wikipedia aufbereitet, ganz schön, können wir weiter nutzen. Also wie, sage ich später. Zweite Aufgabe, wie kriegen wir diesen Kategoriengrafen aus der Wikipedia heraus? So. Bei dem Beispiel sieht man hier zum Beispiel die sprachliche Extraktion. Wir haben die Fledermaus grundsätzlich, beziehungsweise als Tier und als Sport. So, dort gibt es halt in der Wikipedia eine Übersetzung, die direkt miteinander zur Verfügung stehen, dass man halt diese zwei Konzepte halt mappen kann. Das funktioniert, ich sag mal, in 70% der Fälle. Also es ist nicht immer so schön, dass man halt direkte Links für die Konzepte hat, um dann an die Übersetzung ranzukommen, sondern man muss teilweise dort Umwege gehen, um dort über mehrere Knoten im Netzwerk sich die Übersetzung zu holen. Also hört sich erstmal trivial an, ist es aber nicht. Genauso ist es halt auch inhaltlich, wenn man mit Synonymen arbeitet oder Synonyme in diesen Konzepten hat, dann ist auch selbst in diesem Kategorienbaum auch eine gewisse Mehrdeutigkeit wieder da, und die muss man auch wieder extrahieren und auflösen. Grundsätzlich, wenn wir diese zwei Sachen haben, also wir haben auf der einen Seite den Kategorienbaum und wir haben auf der anderen Seite die strukturierte Wikipedia, wenn wir das haben, kommen wir eigentlich zur Grundidee von Sloop Semantics, also dem der semantischen Suchmaschine. Es geht also darum, die Katalogdaten aus dem Bestandskatalog semantisch jetzt mit diesem, mit den Wikipedia-Artikeln und den Konzepten zu verbinden. Das heißt, also hier unten, wo Sie noch das kleine Fragezeichen sehen, dort steckt die zentrale Intelligenz, um die Katalogdaten aus der SLUB vollautomatisiert zu mappen mit den Wikipedia-Artikeln, um dann später sich über den Graphen, der auch extrahiert ist, bewegen zu können als User, um sich in den einzelnen Wissensdomänen neue Sachen zu erschließen, also nach seiner Suchanfrage. Okay, intelligente Datenanalyse, was bedeutet das? Wir haben dort zwei Komponenten, wir haben die Graphenanalyse und Textmining. Graphenanalyse haben wir dazu genutzt, um zum Beispiel die Links, die rein- und rausführen aus Artikeln, zu analysieren, um später aus dieser Verlinkungsstruktur wieder Metriken zu generieren, um diese Verbindung zwischen Wikipedia-Artikel und Katalogdaten halt zu realisieren. Also dort mussten Features generiert werden, um dann später Data Mining-Modelle aufzubauen, um überhaupt dieses Mapping zu realisieren. So, hinzu kam dort auch Text Mining. Ich sag mal so, einfach ausgedrückt sind es statistische Metriken, die man nutzt, um halt eine gewisse Anzahl von Features zu generieren, um dann später eben dieses Mapping von Katalogdaten auf die Wikipedia-Artikel hinzubekommen. So. Ich habe jetzt leider, oder was heißt leider, um das alles ein bisschen kürzer zu halten, wollte ich nicht so weit in die Technik genau reingehen, sondern bloß mal darauf eingehen, was wir dort für Tools verwendet haben. Also diese ganze Anwendung wäre definitiv nicht lösbar gewesen, wenn wir auf proprietäre Software hätten zurückgreifen müssen. Also wir haben einen kompletten Open-Source-Stack dafür verwendet, um diese Suchanwendung eben in der SLUB Dresden zu integrieren. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also das alte System musste an der Stelle nicht abgeschalten werden. Also das neue System ist dazugekommen und wurde mit verschmolzen mit dem Altsystem, was eine klassische Volltextsuche ist. Okay. Talent, ja, wird bei uns grundsätzlich zum Datenmanagement eingesetzt. Das ist so für uns die zentrale Datendrehscheibe. Wir können dort Daten über Geschäftsprozesse und Anwendungen hinweg integrieren und brauchen eigentlich dort an der Stelle nicht so viel programmieren, weil dieses ganze Tool graphenbasiert ist. Also das kann ich Ihnen dann auch nochmal im Nachgang demonstrieren, wenn Sie dort Interesse haben. Skalierbare Suchtechnologien auf Basis von Solr, Solr-Lucene-Framework, kennen Sie vielleicht, haben wir hauptsächlich dafür genutzt, um einerseits die Daten für die Suchanfragen zu indizieren und effizient abzulegen. Dort lief auch ein Cluster, auf dem das halt realisiert wurde, um halt diese Massen von Daten auch zu verarbeiten. Das gesamte Hadoop-Ökosystem haben wir dazu verwendet, um einerseits den Graphen zu extrahieren. Also das, was wir gerade gesehen haben, das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Also der Wikipedia-Graph über alle Kategorien, der ist riesig. Dementsprechend braucht man dort halt auch eine vernünftige Infrastruktur, um den rauszurechnen. Das haben wir auf Hadoop gemacht, Software zum verteilten Rechnen. Sind noch ein paar andere Tools ringsherum. Wer Interesse hat, kann da später gerne nochmal zu mir kommen, da können wir intensiver uns austauschen. Den Graphen extrahiert, Wikipedia auseinandergenommen, verarbeitet und dann später auch die Anreicherung der Katalogdaten. Das ist alles auf Hadoop passiert. Und das Bestandsmapping auf dem RapidMiner. RapidMiner ist die weltweit führende Open Source Data Mining Lösung, ist in den entsprechenden Kreisen auch bekannt und kann da auch sehr gut eben in diesen ganzen Open Source Stack eingebunden werden. Ist alles basiert auf Java und dafür auch auf offenen Schnittstellen und sehr gut integrierbar. Gut, also so viel zu der ganzen Vorgeschichte. Wollen wir mal gucken, wie das halt direkt läuft. Wir haben jetzt auch schon ein aktuelles System am Laufen. Das ist hier die Beta. Die ist aber aktuell noch für Demonstrationszwecken besser, weil dort auch der Graph hinterlegt ist, den ich Ihnen zeigen müsste, den wir zum Browsen durch die Daten halt nutzen können. Das dauert ein bisschen. Jetzt haben wir es, okay. Gut, wie gesagt, die Beta. Ich schalte mal um auf Slup Semantics. Also hier kann man zwischen der klassischen Volltextsuche und der semantischen Suche umschalten. Wir haben hier die Spracherkennung eingebaut, die je nachdem, was ich eintippe, eigentlich die Sprache erkennt. Falls das mal nicht funktionieren sollte, kann man das hier auch manuell nachstarten. Okay, das war unter anderem auch ein Ziel des Projektes, dass wir die Anfrage in der Muttersprache des einzelnen Users auch ermöglichen. Also wir bieten da aktuell die drei Sprachen an, Deutsch, Englisch und Polnisch. Und unabhängig von dieser Muttersprache sollten halt auch Ergebnisse in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Kann man sich im Bereich der Bibliothek gut vorstellen, warum man das so macht. Man hat dort Studenten, gerade eben auch aus dem osteuropäischen Raum, die halt bestimmte Begriffe nur in ihrer eigenen Muttersprache halt kennen, wollen aber trotzdem dazu eben englische oder deutsche Bestände abfragen. Okay. Suchen wir nach Sebet. Dementsprechend haben wir hier die Unterscheidung einerseits in den Facettenbaum, den wir aus der Wikipedia generiert haben, oder eben nochmal die grafische Suche. Gehen wir mal über den Facettenbaum. Wir haben hier den Bereich Wissenschaft. Wenn wir uns jetzt hier durchnavigieren und ich halt eben von meinem Kontext her und von meiner Wissensdomain her wusste, wo ich halt hin wollte, dann, und ich habe jetzt eben dieses E-Mail-Programm im Hinterkopf, dann komme ich zu Sebet. Also Sebet ist wirklich ein leider ein proprietäres E-Mail-Programm. Das ist mir fast peinlich, das jetzt hier auf dem Linux-Tag irgendwie zu erwähnen. Aber das Interessante ist jetzt eher das Suchergebnis. Also was wir hier auf der rechten Seite sehen, die vier Ergebnisse, dort haben wir den Outlook für Windows 97. Also nur aufgrund dieser Verlinkung, aufgrund dieser Anreichung, kriegt der User jetzt eben auch Bücher gezeigt, die eigentlich die E-Mail-Programme sind, aber nach denen er grundsätzlich nicht gesucht hat. Also Sebet ist an der Stelle hier anscheinend im Bestand nicht mit enthalten und dementsprechend könnte der User jetzt hier nur auf andere E-Mail-Programme zugreifen. Aber er kann Neues entdecken. Und das ist eben auch ein interessanter Effekt, den wir haben. Er gibt Suchergebnisse ein und unerwartete Ergebnisse werden zurückgeliefert. Okay. Zweiter Bereich, Naturwissenschaft. Dort haben wir die Fledertiere und dementsprechend auch unsere Fledermäuse. Hufeisennase kennen Sie wahrscheinlich aus Dresden, die hat fast den Bau einer Brücke verhindert. Ja. So. Wollen wir nochmal gleich die Ergebnisse auch nochmal anzeigen. Er lädt etwas. Genau. So, und jetzt hat man hier an den ersten Stellen, so sieht man Biologie der Fledermäuse, etwas älteres Modell, dann hier Ökologie und Schutz von Fledermäusen und so weiter. Ja? Und das alles eben für das Keyword Sebet schön nach den Mehrdeutigkeiten aufgelöst. So, dann kommen wir zum Sport. Dort haben wir aus der Wikipedia die Kategorie, das Konzept Schlagbeispiel extrahiert. Und auf der rechten Seite haben wir direkt auch das Ballsportlexikon oder die deutsche Schlagballspiel. So, bei einer Volltextsuche gehen wir mal direkt auf das Exemplar rauf. Bei einer klassischen Volltextsuche hätte man jetzt nur direkt hier in den Informationen, die hier zu sehen sind, halt gesucht. Das heißt im Titel und noch in der Beschreibung. Und wie man sieht, Sebet kommt hier nicht vor. Eine klassische Volltextsuche würde hier nicht treffen. Die würde dieses Exemplar nicht finden. Okay. Und wir haben hier noch im Bereich Kultur bzw. Medien haben wir unseren Batman. Und an der Stelle hier auch die entsprechenden Filme, also wie wir es erwartet haben. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon soweit durch mit meinem Vortrag. Ich hoffe, das gab Ihnen einen guten Einblick in die ganze Thematik. Und ja, ich würde fast vorschlagen, wenn jemand aus dem Publikum hier eine Idee hat, noch nach dem wir suchen könnten und mal schauen. Also die Suche kann natürlich nicht in allen Bereichen optimal funktionieren, weil die Wikipedia auch nicht alles Wissen hat. Also extremes Nischenwissen ist selbst auch teilweise in der Wikipedia nicht vorhanden. Und von daher kann man sich dort überraschen lassen, entdecken, stöbern. Ja, vielleicht jemand eine Idee, Herr Strassmeier? Linux-Tag, können wir mal schauen.
Haben wir noch Fragen und
Vorschläge? Ach ja, hier die grafische Suche. Okay, die könnten wir nochmal reinmachen. Eigentlich wie die facettierte, nur dass das ein bisschen schöner ist. Also zum Stöbern eignet sich das sehr gut. Hat hier Zooming-Möglichkeiten. Man weiß immer, wo man sich aus welchem Punkt des Graphen man herkommt. Kann sich dann reinzoomen und kommt so dann zu den Suchergebnissen. Man muss halt schauen. Also es kann durchaus sein, dass auf der rechten Seite die Ergebnisse schon auf einer relativ hohen, abstrakten Ebene schon vorhanden sind und sich dann noch nicht mehr stark ändern. Ne? Also die Zahl hier hinten gibt eben die Anzahl der Bücher aus, die gefunden werden. Okay. Ein anderes Beispiel wäre noch die Hauptstadt Belgien. So, was bekommen wir jetzt hier? Gucken wir mal unseren Facettenbaum. Ja, wir sehen hier, okay, aus Wikipedia kommt die räumliche Sache, Systematik, Thema nach Staat und so weiter, Europa. Und bei den Ergebnissen müsste jetzt im besten Fall irgendwas auch von Brüssel auftauchen. Ja, und das haben wir. Ja, obwohl jetzt das Hintergrundwissen der Hauptstadt jetzt nicht explizit mitgegeben wurde, kommt das durch die semantische Anreichung mit. Und wir haben hier sogar den richtigen Treffer für die Hauptstadt. Kann ich Ihnen zeigen. Vom Winde verweht, das ist ein schöner Film. Im Englischen Gun ist Wind. Also wir haben auch gerade gesehen, hier ist es gezwitscht, ne? Also von der deutschen Sprache auf die englische. Okay. In der Kultur. In der Literatur. So, da sehen wir ganz oben die englischen Exemplare, die es gibt. Dann die Autoren. Habe ich natürlich vorher nachgeguckt, um ein schönes Beispiel rauszusuchen. Also Margaret Mitchell ist dort die Romanautorin. Ja, und dann kommt aber eben auch unten weiter, ich sehe hier immer nicht durch das Mikrofon, vom Winde verweht. Also dann eben auch die deutsche Übersetzung an der Stelle. Ja. Also für einen englischsprachigen Studenten, der halt sagt, er hat das jetzt, er weiß, wie die Novelle heißt, im Deutschen kann das nicht sofort übersetzen, gibt das in Deutsch ein, kriegt in Englisch auch die Exemplare zurück und kann dann damit weiterarbeiten. Okay, jetzt müssen Sie mich wahrscheinlich schon bremsen. Ich bin zu.
Recht herzlichen Dank. Okay. Haben wir noch Fragen an den Herrn Luca? Ich denke mal, das ist ein, sagen wir mal, sehr intensives Thema. Aber sehr zukunftsträchtig. Ich denke, da können wir in der Zukunft noch sehr vieles und auch überraschende Einsätze erzeugen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Da kommt.
Bitte? Der Download-Link fehlt noch, oder? Wo kriegt man die Software?
Ja, also das.
Der Download-Link fehlt, was meint er?
Sie meinen, Sie wollen das ganze Projekt so runterladen an der Stelle? Ja, ist aktuell nicht möglich und muss man schauen, wie es sich entwickelt. Also das ist aktuell noch nicht abschätzbar.